Herzlich willkommen noch einmal beim Blauen Sofa. Der Auszug aus Ägypten, Exodus, das ist die wahrscheinlich grandioseste und folgenreichste Geschichte, die Menschen sich je erzählt haben. Das maßgebliche Buch dazu steht hier, Exodus, die Revolution der alten Welt. Und es ist mir eine Ehre, Ihnen jetzt den Autor vorstellen zu dürfen, wobei das gar nicht so einfach ist, denn er ist der bekannteste und wohl auch bedeutendste Ägyptologe deutscher Sprache. Dabei überschreitet er die Grenzen seines Faches Ägyptologie schon lange. Immer wieder systematisch. Unter anderem Richtung Literatur oder Musikwissenschaft. Grandios etwa sein Buch über Mozarts Zauberflöte, aber auch Richtung politische Theorie, Psychoanalyse oder Gedächtnisforschung. Er hat den Begriff kulturelles Gedächtnis mitgeprägt. Wenn ich jetzt alle seine Bücher oder seine Schriften vorlesen würde, dann wäre ich jetzt eine ganze halbe Stunde beschäftigt, die wir hier überhaupt zur Verfügung hätten. Das werde ich nicht tun. Ich möchte stattdessen noch eine letzte Grenze nennen, Grenze der Ägyptologie, die der Autor immer wieder überschreitet. Und das ist eben diejenige, würde ich sagen, zum allgemeinen Lesepublikum hin, was mich besonders freut. Drum auch jetzt hier auf dem blauen Sofa. Bitte begrüßen Sie mit mir Jan Assmann. Herzlich willkommen, Herr Assmann.
Ja, danke, Herr Giger.
Sie beschäftigen sich klar seit vielen, vielen Jahrzehnten mit dem Stoff, über den Sie jetzt geschrieben haben. Ich habe das gerade zitiert von Ihnen. Sie beginnen damit festzustellen, dass Exodus tatsächlich vielleicht die grandioseste und folgenreichste Geschichte der Menschheit oder die sich Menschen je erzählt haben sein kann. Ja. Ich würde gerne von Ihnen wissen, auch wenn Sie schon so drinstehen, im Stoff, gibt es da nicht dann doch auch noch mal sowas wie Ehrfurcht davor, wenn Sie sich an so ein Werk machen?
Ja, absolut, natürlich. Ja, ich zitiere ja auch in meinem Vorwort oder in der Einleitung so ein Schild, an dem ich, da ich in Konstanz wohne und direkt an den Sportanlagen der Universität Konstanz täglich vorbeigehe. Und das bezieht sich auf den Hochseilgarten dieser Sportanlagen, ja. Und diesen Hochseilgarten, den darf man nur auf eigene Gefahr und nur unter Anleitung betreten. Und immer dachte ich an mein Projekt, ein Buch über Exodus zu schreiben, dass ich eben mit diesem Risiko des Fachfremden, aber auch mit der Anleitung von Freunden, die Alttestamentler sind und die mir da geholfen haben, betreten habe. Also das war mir sehr klar, dass ich mich da auf ein sehr riskantes Gelände begeben.
Die ersten Reaktionen sind ja extrem beeindruckt. Ich bin auch sehr beeindruckt. Und dieser Satz mit den Superlativen grandiosest und folgenreichst, der hat ja aber auch einfach einen sachlichen Kern.
Ja.
Eine folgenreiche Geschichte ohne Gleichen. Vielleicht können Sie das zu Beginn mal so ein bisschen skizzieren, warum man sagen kann, dass diese Geschichte des Auszugs aus Ägypten so folgenreich und so, also kaum überschaubar entblättert über Jahrtausende hinweg gewirkt hat.
Ja, also zuerst zum Grandiosen. Ja. Das muss man sich mal vor Augen führen, dieser Auszug aus Ägypten, begleitet von 10 spektakulären, diesen sogenannten ägyptischen Plagen. Ja. Ja, also alles Wasser verwandelt sich in Blut und dann kommen die Frösche und die Stechmücken und das Ungeziefer und die Viehpest und die Blattern und die Heuschrecken, der Hagel, die Finsternis und zum Schluss auch noch die Tötung der Erstgeburt, also spektakuläre Eingriffe Gottes in die Ordnung der Welt, die er nun selbst geschaffen hat.
Die sich alle so überbieten jeweils.
Die sich alle überbieten, ja. Dass er, obwohl schon die Verwandlung von Wasser in Blut ja nur schon sehr weit geht. Das Grandiose. Und dann der Bundesschluss, also ganz zu schweigen natürlich von dem Meerwunder, dem Durchzug durchs Rote Meer oder was immer dieses Yamzuf ist. Und dann auf dem Sinai die Berufung des Volkes in den Bund mit Gott und die Verkündung der 10 Gebote und des ganzen Bundesbuches. Das alles ist von einer unglaublichen Fantastik. Ja?
So fantastisch und grandios, dass man heute noch Blockbuster-Filme von Ridley Scott dazu
Gucken kann. Genau. Also insofern ist es eine grandiose Geschichte. Und nun folgenreich, klar. Also ich gehe so weit zu sagen, dass diese Geschichte nicht das Ereignis. Das Ereignis an das kommen wir gar nicht dran. Das kann man historisch nicht rekonstruieren. Nicht die Geschichte, nicht das Ereignis, aber die Erzählung und die Erinnerung. Also das immer wieder Erzählen des Auszugs aus Ägypten. Die Erzählung und die Erinnerung, die haben tatsächlich die Welt verändert. Insofern, als eben nicht nur das Judentum, sondern auch das Christentum und der Islam gar nicht denkbar sind, ohne das, worum es da geht. Also den Auszug aus dem Alten, den Eintritt etwas Neues, den Auszug aus den alten Religionen, die auf bestimmten, sagen wir, Annahmen basieren, die einer Religion des Gegebenen sind. Dieser Auszug nun ins Offene des Nichtgegebenen, des Aufgegebenen, des Verheißenen. Das alles, diesen Typ von Religion haben Christentum und Islam geerbt, wobei das Christentum ja in der Passionsgeschichte Jesu sich ganz deutlich auf den Exodus bezieht und die entsprechenden Kapitel Exodus auch immer noch, auch in der christlichen Kirche, zu den Lesungen von der Osterwoche, der Karwoche und Osterwoche gehören. Also das ist ein ganz enger typologischer Bezug. Und mit der Christianisierung der Welt und der Islamisierung der Welt hat sich im Grunde diese Erzählung ja, in ihren Folgen weltweit durchgesetzt.
Sie nennen auch noch ein paar Beispiele, die jetzt nicht ganz auf der Hand liegen. Also vielleicht ist das prominenteste Beispiel, dass die Puritaner, als sie zu den neuenglischen Kolonien übergesetzt haben und die dann die Vereinigten Staaten werden würden, sich auch eigentlich nochmal auf diese Exodus-Geschichte bezogen haben. Also immer wieder eben auch in der Politik der Moderne gibt es Bezüge auf den Exodus-Mythos.
Ja. Es gibt also viele moderne Staaten und Völker, also unter anderem die Vereinigten Staaten, die haben den Exodus, die Geschichte vom Auszug aus Ägypten und der Erwählung des Volkes und dem Eintritt in ein gelobtes Land zu ihrem Gründungsmythos gemacht. Das spielt eine ganz große Rolle in Amerika. Und dann Südafrika, die Buren haben sich auch als auserwähltes Volk gefühlt, das nun nach Südafrika als ein gelobtes Land ziehen und mit dem sozusagen mit der Lizenz, wenn nicht geradezu der Verpflichtung, die Ureinwohner zu vertreiben und zu unterdrücken. Das ist die Schattenseite. Aber auch andere Völker, wie etwa die Armenier, auch da spielt eben diese Gedankenverbindung von Auszug und Erwählung eine große Rolle. Das Volk, das auszieht, ist eben ein auserwähltes Volk.
Bevor wir jetzt gleich nochmal da einsteigen und gucken, was das alles bedeutet, etwa für die Drastik, mit der man dann auch beispielsweise Menschen, die schon da leben, wo man hinzieht, gegenübertritt, würde ich gerne eine Sache nochmal aufgreifen, die Sie gerade schon gesagt haben. Es geht Ihnen bei Ihrer Lektüre des Exodus wirklich um die Erzählung und um kein Ereignis, das dahinter wäre. Nun ist es aber so, dass insbesondere im Nahen Osten gibt es ja riesige archäologische Anlagen und oder in eben in Ägypten eine archäologische Industrie gewissermaßen, die versucht zu erklären, was denn wirklich da auch gewesen ist. Ja. Also was stimmt. Und es gibt Regalmeter von Büchern, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Warum sind Sie nach all den Jahrzehnten Ihrer Beschäftigung zu dem Schluss gekommen, diese Frage ist nicht sinnvoll, zu gucken, was hinter der Erzählung ist?
Ja, nein, man muss da unterscheiden. Also natürlich, auch wenn man den Auszug aus Ägypten für einen Mythos hält, ja, heißt das ja gar nicht, dass in diesen Mythos nicht eine Fülle von Erinnerungen und Erfahrungen eingegangen sind. Und die kann man als Ägyptologe ziemlich genau verorten. Da gibt es verschiedene Erinnerungen, zum Beispiel den Aufenthalt der sogenannten Hyksos. Das sind eben Palästinier, die in Ägypten eingewandert sind und das Delta besiedelt haben und sogar für über 100 Jahre den ägyptischen Thron bestiegen haben, Ägypten beherrscht haben und die dann in einer Art Freiheitsbewegung von der 18. Dynastie vertrieben worden sind. Freiheitskriege. Das ist natürlich für die ägyptische Überlieferung ganz wichtig. Aber man kann sich auch fragen, ob das nicht auch in der Überlieferung der kananäischen Stämme, die dann nun vertrieben wurden, eine Rolle gespielt hat. Und schon in der Antike gab es immer wieder, zum Beispiel Josephus Flavius, immer wieder Historiker, die die Israeliten mit diesem Hyksos in Verbindung gebracht haben. Nun spielt aber die Hyksos-Geschichte im 17., 16., 15. Jahrhundert, eigentlich so bis 1500, ein bisschen zu früh. Ja? Denn es kommen ja in der Exodus-Erzählung so Stichwörter vor wie Ramses als Name einer Stadt. Da sind wir dann im 13. Jahrhundert, also viel später. Und trotzdem liegt die Frage nahe, was ist aus den Erinnerungen an den Aufenthalt in Ägypten bei den Kanaanäern geworden, die dann vertrieben wurden. Zweitens hat Ägypten sozusagen in der Rechtsnachfolge dieser Hyksos nun seinerseits die ganze Levante, wenn man so will, kolonialisiert, ja, unterworfen. Da gab es eine ägyptische Besatzung und eine über 300-jährige Unterdrückung dieser Region, wie das eben damals unterworfene, in die Vasalität gezwungene Völker so erfuhren. Also musste man gar nicht nach Ägypten gehen, um unter Ägypten zu leiden. Und diese Erinnerungen an die ägyptische Unterdrückung, die man da vor Ort über 300 Jahre lang erfahren hat, die sind nun auch in die Exodus-Geschichte eingegangen, ganz sicher. Und dann das Deutlichste.
Aber dennoch untersuchen Sie ja nicht, was da jetzt genau eingegangen ist.
Nein, genau. Ich untersuche eben nur, was da eingegangen ist an Erfahrungen, aber nicht, was da passiert ist. Das, was da passiert ist, das kann schon einen wahren Kern haben. Aber dieser wahre Kern, der steht in keinem Verhältnis zu den grandiosen Dimensionen, die die Erzählung dann angenommen hat.
Dann gucken wir uns jetzt noch mal an, was für eine Geschichte dieser Text, diese Erzählung selbst in die Welt gebracht hat. Also Sie formulieren, glaube ich, dass dieser Text wirklich Wirklichkeit geschaffen hat oder Wirklichkeit schafft. Und vielleicht kann man da so drei grobe Blöcke unterscheiden. Ich weiß nicht, ob wir zu allen was sagen können. Es gibt religiöse Dinge, die da untersucht werden. Es gibt politische Dinge und auch insbesondere so die Zeitvorstellungen, die da geändert werden. Und das alles in drastischer Weise. Sie nennen Ihr Buch ja Revolution der alten Welt. Ja. Also es ist für Sie ein tiefer Einschnitt. Und das, was man vielleicht so ganz grob sagen kann, ist, dass Sie Exodus auch als den Text sehen, in dem der Monotheismus, das heißt der Glaube an den einen Gott, nicht an viele Götter, eine ganz bestimmte Ausprägung gefunden hat.
Ja, also wenn Sie gestatten, greife ich Ihre drei Stichworte auf und sage zuerst einmal etwas zum politischen Aspekt. Also es geht eben bei diesem Auszug aus Ägypten um den Auszug aus einem politischen System. Und das politische System Ägyptens nennen wir Sakralkönigtum. Das beruht auf der ununterscheidbaren Verbindung von Herrschaft und Heil, von politischer und religiöser Herrschaft. Und dieses System des Sakralkönigtums, das hat in Ägypten seine extremste Ausprägung erfahren, gilt aber für alle anderen Reiche der alten Welt genauso.
Sakralkönigtum heißt, dass der sowohl geistlicher Herrscher ist, als auch weltlicher Herrscher, der
König. Und nicht nur das, sondern eigentlich ein Gott auf Erden. Also auch der japanische Kaiser ist Sohn der Sonnengöttin und ein Gott auf Erden. Also das gibt es bis heute. Auch die islamische Idee des Kalifats, die uns ja derzeit ein bisschen beunruhigt, beruht auch auf diesem Amalgam aus Herrschaft und Heil. Also das ist auch nie so ganz aus der Welt geschafft worden. Aber der Impuls der Exodus-Erzählung ist, da auszubrechen und eine Form von Religion zu begründen, die gewissermaßen ein anderes Bindungssystem aufmacht. Das hat dann Jesus auf die Formel gebracht mit dem Reich, was nicht von dieser Welt ist, oder gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Aber dieser Impuls der Unterscheidung, der steckt da schon drin. Das ist das politisch Revolutionäre. Und nun das Religiöse. Also der Einzug in eine Religion, die sich als ein Bündnis verwirklicht zwischen Gott und Mensch. Und zwar Mensch in Form eines auserwählten Volkes. Das ist kein Individuum und das ist auch nicht die Menschheit, sondern das ist ein auserwähltes Volk. Dieser Begriff des Volkes, der, für den das Hebräische zwei Wörter hat, also Goy und Arm, der
den gab es in Ägypten gar nicht.
Nein, gab es in Ägypten nicht, gab es in Assyrien nicht. Und das ist eine genauso revolutionäre Erfindung wie eben diese Idee des einen treue fordernden Gottes.
Also das heißt, das ist da die Geburtsstunde des Volkes, kann man so sagen.
Ja.
Und das Volk als Kollektiv prallt direkt auf Gott ohne König dazwischen.
Richtig. Das ist die Geburtsstunde einer unmittelbaren Beziehung zwischen einem Gott und einem Volk.
Und die Beziehung wiederum hat was mit Liebe zu tun.
Richtig, das ist eine Liebesbeziehung. Also die ersten Anspielungen auf den Auszug aus Ägypten, zum Beispiel beim Propheten Hosea, die beschreiben diesen Bund, um den es da geht, zwischen Gott und Israel, als einen Ehe- oder Brautbund. Also Gott erwählt sich dieses Volk, so wie ein Bräutigam sich eine Braut erwählt. Ja.
Genau, und diese Liebesbeziehung, die betonen Sie ja sehr. Das ist wichtig, dass das dann auch was mit Treue zu tun hat. Liebe bringt auch immer sehr hässliche Dinge mit sich, wie Eifersucht und Rachegefühle und solche Dinge. Haben denn die Ägypter vorher ihre Sakralkönige nicht geliebt? Also eigentlich stelle ich mir das vor, dass es sehr viel einfacher ist, einen Gott auf Erden zu lieben, als in dieser doch eher abstrakten Beziehung von einem Gott, der eine Wolke ist und im Dornbusch ist und großes Volk. Also wie kann man davon Liebe? Also wie ist das affektiv geworden?
Ja. Also
wie kommen Gefühle ins Spiel?
Ja, ich spreche da von der Theologisierung politischer Beziehungen und politischer Begriffe. Und die Loyalität, die Pharao fordert von seinen Untertanen, oder der assyrische Großkönig fordert von seinen Untertanen. Diese Loyalität ist das Modell der Bundestheologie. Das hat durchaus einen Vorlauf in den politischen Theologien und Ideologien und Vorstellungen dieser altorientalischen Reiche. Durchaus. Also auch der assyrische Großkönig fordert Liebe. Ja. Und er trägt es nicht und bestraft es mit furchtbaren Grausamkeiten, wenn ein Bündnispartner untreu wird. Das ist schon richtig, da kommt das her. Und diese Könige, die haben auch eine Rechtssouveränität. Die binden sich nicht an vorhandene Gesetzbücher, sondern erlassen Gesetze. Und sie sind eben Verbindungsglieder zwischen der Götterwelt und der Menschenwelt. Und das alles wird in dieser neuen Religion, die am Sinai gestiftet wird, aufgebrochen. Da wird der König wird aufgelöst, Gott wird Gesetzgeber und das Volk wird Sohn und Partner.
Ja? Mit Gesetzgeber, indem er die beiden Tafeln
Die beiden Tafeln und das Bundesbuch, also es ist im Ganzen sind das 613 Gebote und Verbote, also ein ganzes Korpus von Gesetzgebung, das am Sinai erlassen wird. Und die beiden Tafeln, also der Dekalog, die 10 Gebote, das ist gewissermaßen die Verfassung, also der Kern der Sache, das Grundgesetz.
Habe ich das richtig verstanden, dass das eigentlich so denn doch das Zentrum auch ist, dieser Bundesschluss durch die Überreichung der Gesetze, also der Gebote?
Unbedingt. Nicht? Also der Bund, den Gott mit seinem auserwählten Volk eingeht, der wird gegründet auf ein Korpus von Gesetzen, deren Einhaltung nun diese Bundestreue verwirklicht. Es geht hier, wie gesagt, um eine Religion, die sich nicht auf das Gegebene bezieht, sondern auf das Aufgegebene, das im Tun zu Verwirklichende. Und das Gesetz schreibt eben das Tun vor, er schreibt vor, was verwirklicht werden muss, damit dieser Bund besteht. Der besteht nicht eo ipso. Ja? Diese anderen Religionen, die bestehen eo ipso gegen die Mächte, die diese Welt geschaffen haben und erhalten haben. Gegen die kann man sich nicht aufnehmen, denen kann man nicht untreu werden. Ne? Aber der Bund, der besteht nicht eo ipso, sondern der erstreckt sich nun in die Geschichte, in die Zukunft und verwirklicht sich in der Treue.
ist die Sache mit der Treue der eigentliche Kern an diesem jetzt Glauben an den einen Gott, also an eine monotheistische Konstruktion? Oder denn die These, dass um diese Zeit irgendwann der Monotheismus erfunden wurde gewissermaßen und dass das auch eine Vorgeschichte in Ägypten hat, die verfolgen Sie ja schon lange.
Ja.
Mich würde jetzt interessieren, was ist die neue Wendung in diesem Exodus-Buch?
Ja. Also eigentlich kann man von Monotheismus gar nicht reden, weil der Begriff der Treue ja die Möglichkeit der Untreue voraussetzt. Und so setzt eben auch der Begriff des einen Gottes, dem man treu bleiben muss, die Möglichkeit anderer Götter voraus, mit denen man Gott untreu werden könnte. Ja? So wie eben auch die eheliche Treue voraussetzt, dass es andere Frauen oder andere Männer gibt. Und so ist das also eigentlich kein reiner Monotheismus. Und diese Beziehung, von der ich sprach, die eben nicht gegeben ist, so wie die Beziehung, die der Geschöpflichkeit gegeben ist, die erfordert auch eine völlig neue Haltung dazu. Also man muss sich klar machen, es geht im Buch Exodus nicht um den Schöpfer der Welt. Das ist nicht der Schöpfer Himmels und der Erden.
Das lesen wir im ersten Buch Mose.
Ja.
Sie lesen jetzt das zweite Buch.
Und Gott stellt sich nie als Schöpfer da und vor, sondern er sagt immer, ich bin Jahweh, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist der Gott der Befreiung, um den es da geht. Und das ist ein Gott, der eine Beziehung stiftet, die man durchaus brechen kann, ja, im Gegensatz zur Schöpfung. Da kommt man nicht raus, man bleibt geschöpft. Aber diese Beziehung, dass man befreit wurde, die kann man vergessen, der kann man untreu werden und die erfordert eine neue, eine innere Einstellung, für die das Hebräische das Wort Emunah geprägt hat. Das heißt Vertrauen und Glauben. Und für uns ist es völlig selbstverständlich, dass Religion Glauben heißt. Man glaubt an Gott, man glaubt an Jesus. Und dann gibt es Bücher wie der Götterglaube im alten Ägypten und der Glaube der Hellenen.
Oder Götterglaube und Gelehrte.
Ja, also jedenfalls muss man sich völlig klar machen, dass dieser Begriff des Glaubens etwas ganz Neues ist.
Und vorher war es einfach Praxis.
Ja, vorher war es Praxis.
Umgang mit dem Heiligen.
Und Wissen, nein, Kenntnis, Aufmerksamkeit. Aber die Missionare hatten auch große Schwierigkeiten in das griechische Wort Pistis oder das hebräische Wort Emunah in die jeweiligen Landessprachen zu besetzen, weil die Sprachen, die afrikanischen Sprachen, diesen Begriff des Glaubens gar nicht kennen. Entweder weiß man oder man weiß nicht, aber was heißt hier Glauben? Und damit kommen wir auf den dritten Aspekt, von dem Sie sprachen, nämlich die Zeit. Hier spielt nun die Zukunft eine ganz große Rolle.
Also ich gucke nicht mehr zurück in die Vergangenheit und vergewissere mich, ob ich alles gut und richtig mache, sondern wende den Blick um in die Zukunft.
Ja, nicht? Also ich orientiere mich in der Welt nicht mehr in dem, was Thomas Mann so schön das in Spuren gehen nennt, also im Blick auf die Urformen und Urnormen des Mythos. Ja? Also der Mythos, der mir die Begriffe, die Kategorien vorgibt, in denen ich die gegenwärtige Welt erlebe und verarbeite. Sondern jetzt geht es um Verheißung und Zukunft. Jetzt geht es um die Geschichte, in die hinein ich nun Wirklichkeit werden lasse, was mir auf dem Sinai verheißen wurde.
Ich muss Sie unbedingt auch noch, auch wenn wir jetzt Ihr Buch ist sehr systematisch. Auf dem lauen Sofa kann man nicht so systematisch reden, wie Ihr Buch aufgebaut ist. Ich möchte Sie unbedingt noch fragen nach dem Zusammenhang zwischen Gewalt und Monotheismus.
Ja.
Es gibt ja Menschen, die sagen, dass das ganz eng zusammenhängt. Dass der Monotheismus, das heißt der Glaube an den einen Gott, schuld sei an auch der jüngsten Gewalt, die man heutzutage wieder erleben kann. Es gibt sogar Menschen, die schreiben diese These Ihnen zu.
Ja.
Also mit dem Glauben an den einen Gott ist auch der Kampf um die eine Wahrheit in die Welt gekommen und die drängt alle anderen Möglichkeiten, die Welt zu betrachten, eben auch gewaltvoll beiseite. Würden Sie das tatsächlich auch so beschreiben oder hört sich das, wenn Sie selber über diesen Zusammenhang reden, anders oder differenzierter an?
Ja, also zunächst einmal
möchte ich betonen, dass diese These von einer Verbindung zwischen Monotheismus und Intoleranz, die anderen Religionen sind falsch, nur unsere ist wahr, dass die uralt ist, ja, und das ist im Grunde 18. Jahrhundert spätestens. Also das ist ein völliger Unsinn, eine totale Geschichtsvergessenheit, das nun mit einem Ägyptologen aus Heidelberg zu verbinden. Ja, das kann man bei David Hume schon vor 150 Jahren lesen, 250 Jahren. Also das ist die älteste Kamelle der Welt.
Okay.
Muss man sagen, natürlich der Auszug aus Ägypten und diese ungeheure Gewalt, mit der Gott nun die Ägypter schlägt, da zeigt sich ja nun, dass hier eine Unterscheidung getroffen wird, die ohne Gewalt nicht auskommt. Da muss man aber sagen, dass nun die Israeliten selbst, wie sie aus Ägypten ausziehen, dass denen immer gesagt wird, erinnert euch, dass ihr Sklaven wart in Ägypten. Das heißt, unterdrückt niemand, lasst die Sklaven frei, kümmert euch um die Witwen und Waisen, kümmert euch um die Fremdlinge in eurem Land, dass ihr, die ihr Versklavung und Unterdrückung erfahren habt, nicht anderen dieses antut. Also hier geht es nie um Rache. Und sogar wird empfohlen, dass man die Ägypter besonders, ja, schonend behandeln muss, weil man ja in Ägypten Gast war. Also diese, sagen wir, Gewaltgeschichte des Monotheismus, die kann man nicht auf den Auszug aus Ägypten zurückführen, aber man muss
sich,
ja, ganz kurz, man muss sich auf den Einzug ins gelobte Land zurückführen. Denn da wird vorgeschrieben, dass die Völker, die da siedeln, vertrieben werden müssen, ausgemerzt werden müssen und man mit deren Religion nichts zu tun haben darf.
Diesen Einzug ins gelobte Land werden wir jetzt leider nicht noch zu Ende erzählen können. Dazu müssen Sie dieses Buch lesen, das ich Ihnen sehr herzlich ans Herz legen möchte. Da wird man dies und noch viel anderes erfahren. Bis hierhin zunächst mal vielen Dank, Jan Assmann.
Ja, gerne.